Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wenden uns wieder dem dritten Kapitel des ersten Buch Mose zu. Es geht um den sechsten Vers. Ich lese aber noch einmal von Vers 1 an. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß, und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Wenn wir uns mit dem Sündenfall befassen, dann müssen wir unterscheiden zwischen dem äußeren Vollzug der Sünde und der inneren Vorgeschichte dieses Vollzuges. Der äußere Vollzug der Sünde geschieht in diesem Augenblick, als Eva von der Frucht nimmt und isst. Im Essen also, das ist das Entscheidende, im Essen dieser verbotenen Frucht geschieht der äußere Vollzug der Sünde, aber es geht eben auch eine Vorgeschichte, eine innere Vorgeschichte voraus. Wie wir am vergangenen Sonntag gesehen haben, war es bereits ein Fehler, dass Eva dazu bereit war, sich hier auf ein Gespräch mit der Schlange, mit dem Satan einzulassen. Auf ein Gespräch, in dem das Wort Gottes und der gute Charakter Gottes zur Diskussion gestellt wurde. Dazu kommt, dass sie in der Antwort, die sie der Schlange gibt, dem Wort Gottes etwas hinzufügt. Und dieser Zusatz wird von ihr als Wort Gottes ausgegeben. Ich lese dazu noch einmal die Verse 2 und 3. Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon. Und nun kommt der Zusatz: Rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Das hatte Gott nicht gesagt. Gott hatte gesagt, esset nicht davon. Aber vom Anrühren war nicht die Rede. Eva fügt also dem Wort Gottes noch einen Zusatz hinzu und gibt diesen Zusatz als Wort Gottes aus. Und das ist im Grunde genommen gleichbedeutend mit einer Geringschätzung des Wortes Gottes. Es ist auffallend, dass in diesem Geschehen, im Geschehen des Sündenfalles, der sogenannte Atheismus überhaupt gar keine Rolle spielt. Also mit keinem einzigen Wort wird in dem Gespräch zwischen der Schlange, zwischen dem Satan und Eva die Existenz Gottes geleugnet. Davon können wir ableiten, dass es im Grunde genommen keinen Atheisten gibt. Keinen Menschen, der in der Tiefe seines Wesens Gott leugnet, sondern irgendwo ist da in seinem Herzen, im Herzen eines jeden Menschen, zumindest eine Ahnung von der Existenz Gottes. So wie es an anderer Stelle auch heißt, im Büchlein des Predigers Salomo, dass Gott die Ewigkeit in das Herz des Menschen gegeben hat. Eine Ahnung davon, dass mit dem Tode nicht alles aus ist, dass es eine Ewigkeit gibt. Und so hat im Grunde genommen jeder Mensch eine Ahnung von der Existenz Gottes. Und wenn er Gott leugnet in seiner Existenz, dann handelt es sich hierbei lediglich um eine Verdrängung. Er will es nicht wahrhaben, dass es einen Gott gibt. Also es geht hier nicht um Atheismus, sondern es geht hier lediglich darum, dass das Wort Gottes und der Charakter, der gute Charakter Gottes, in Frage gestellt werden. Gott wird nicht mehr ernst genommen. Seine Güte wird nicht mehr ernst genommen. Und seine Güte besteht auch darin, dass Gott Adam zugesagt hatte, ihr dürft von allen Bäumen im Garten essen. Alles steht euch zur Verfügung. Alles dürft ihr genießen. Welch ein Reichtum der Güte und der Barmherzigkeit Gottes. Sie wird geleugnet, diese Güte von Satan. Seine Heiligkeit wird geleugnet und in Frage gestellt. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen dürft ihr nicht essen. Das war also die einzige Ausnahme, aber darin offenbart sich die Heiligkeit Gottes. Gott hat ihnen diesen einen Baum verboten. Auch das wird in Frage gestellt. Und auch die Gerichtsandrohung von Seiten Gottes wird in Frage gestellt, denn an dem Tage, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Satan sagt zur Schlange, zu Eva, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Also sowohl das Wort Gottes als auch der gute Charakter Gottes werden in Zweifel gezogen, und es kommt noch etwas hinzu. Satan gibt ja den beiden hier eine Verheißung mit auf den Weg, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Eure Augen werden aufgetan, ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Das heißt, ihr seid nicht mehr auf eine Offenbarung Gottes angewiesen. Ihr könnt völlig unabhängig von Gott und von seinem Wissen euren Weg gehen, könnt euch selbst ein Urteil bilden, dürft selbst wissen, was gut und böse ist, und das bedeutet doch auch, ihr könnt euch letztlich eure eigene Vorstellung, euer eigenes Bild von Gott machen, euer eigenes Gottesbild. Genau das ist es doch, was wir in unserer Zeit beobachten, dass jeder so nach seiner eigenen Fasson selig werden will und dass es eine große Toleranz gibt im Blick auf Gottes Erkenntnis. Man sagt also, ist ganz egal, wie du dir Gott vorstellst, Hauptsache du glaubst überhaupt, aber welches Gottesbild du hast, das ist im Grunde genommen völlig uninteressant. Jeder hat so seine Vorstellung. Und dann kommt es natürlich dazu, dass der Mensch eine total falsche Vorstellung bekommt von Gott. Dass er beispielsweise das unter Liebe versteht, was Gott nicht unter Liebe versteht. Nehmen wir ein Beispiel dazu. Ich las neulich in der Zeitung ein Interview mit einer Sängerin, sie nennt sich Lady Gaga oder Lady Gaga, Gagas oder Gaga, ja. Ich kenne mich also da nicht so gut aus wie die jungen Leute, aber es ist einfach tragisch, sie ist sehr religiös, sehr interessiert an religiösen Fragen und dergleichen, und da wird sie gefragt, was ist denn Ihr persönlicher Begriff von Gott? Welche Vorstellung haben Sie eigentlich von Gott? Und dann kommt die Antwort. Gott ist Liebe. Darum geht es im Song Born This Way. Speziell junge Menschen werden viel zu stark danach beurteilt, wie sie aussehen oder wie sie sich geben. Das finde ich schlimm. Born This Way ist ein Lied für alle Menschen, die schwul sind oder lesbisch, die sich als Außenseiter fühlen oder in ihrer Schule gemobbt werden, allen, die sich auf irgendeine Weise unzulänglich oder an den Rand gedrängt fühlen, möchte ich Mut zusprechen. Gott ist Liebe, sagt sie. Damit hat sie natürlich völlig recht. Das sagt die Bibel. Im ersten Johannesbrief lesen wir dieses Wort. Gott ist Liebe, ist eine herrliche Aussage. Aber nicht alles, was wir unter Liebe verstehen, deckt sich mit der Liebe Gottes. Gott hat eine ganz andere Vorstellung von Liebe, als wir sie haben von Natur, ganz abgesehen einmal von unseren perversen Vorstellungen, die ja hier auch zum Ausdruck kommen, wenn sie sagt, sein Lied für alle Menschen, die schwul sind oder lesbisch, das heißt also, Gottes Liebe ist unendlich tolerant, sie duldet praktisch alles. Du kannst sein, wie du willst, du kannst tun und lassen, was du willst. Völlig egal, Gott ist Liebe, Gott kann im Grunde genommen keiner Fliege etwas zu Leide tun, geschweige denn, dass er irgendein Gericht ausübt. Und das ist es eben. Man macht sich seine eigenen Gedanken und Vorstellungen über Gott, man ist nicht mehr angewiesen auf Offenbarung Gottes. Gott hat sich ja geoffenbart in seinem Wort, in der Bibel. Von daher wissen wir, wie Gott ist, wer Gott ist, wie er denkt. Aber das braucht der Mensch nicht mehr, sondern er macht sich eben seinen eigenen Gott. Und da wird natürlich das Gericht Gottes völlig ausgespart. Wer heute noch vom Gericht Gottes redet, der macht sich geradezu eines Verbrechens schuldig. Als im Zusammenhang mit der sogenannten Love Parade, mit dieser schrecklichen Katastrophe, die da passiert ist, da sind ja nun viele Menschen ums Leben gekommen, jemand in der Öffentlichkeit meinte, das sei eine Strafe Gottes für das gottlose Wesen dort, für das gottlose Treiben, da hieß es in der Presse, das ist eine Verhöhnung der Opfer. Also es gibt nichts Schlimmeres in unserer Zeit, offensichtlich nichts Schlimmeres, als mit irgendwelchen Katastrophen das Gericht Gottes in Verbindung zu bringen. Der Gedanke daran, Gott könnte auch einmal ein zeitliches Gericht über Menschen kommen lassen, die dem Materialismus und auch Okkultismus völlig ergeben sind, liegt völlig fern. Von daher war sehr wahrscheinlich, nach der Meinung vieler, auch die Sintflut kein Gericht Gottes, auch die Wegführung der Juden ins Exil nach Babylon war kein Gericht Gottes, auch die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus war kein Gericht Gottes. Es gibt kein Gericht Gottes. Gott ist der liebe Gott. Gott ist der Gott, der niemandem etwas zuleide tut und der alles duldet in dieser Welt. Ich hatte neulich noch ein Gespräch mit einem Mann hier, dem ich gesagt habe, einen solchen Gott kann ich gar nicht ernst nehmen. Einen Gott, der alles duldet, der alles durchgehen lässt, den kann ich nicht ernst nehmen. So wie Kinder auch einen Vater nicht ernst nehmen, der alles durchgehen lässt. Das ist unmöglich. Ein Vater muss von den Kindern und will auch von den Kindern respektiert werden. Und so auch Gott. Also diesen Gott, von dem man heute spricht, der nur Liebe ist und kein Gott des Gerichtes und des Zornes, diesen Gott gibt es nicht. Von diesem Gott spricht die Bibel nicht. Aber das ist die Folge davon, wenn es hier heißt, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist und werdet euch euer eigenes Urteil bilden können. Nun, hier also in der Geringschätzung Gottes und seines Wortes, so haben wir gesehen, werden bereits die Weichen für den äußeren Vollzug des Sündenfalls gestellt. Dem äußeren Vollzug geht also ein innerer Prozess voraus, der hier in Vers 6 seine Fortsetzung findet. Ich lese noch einmal. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Das ist also doch noch ein innerer Prozess. Und dann kommt es und sie nahm, das durfte sie ja eigentlich, sie durfte diese Frucht anfassen. aber sie nahm, um zu essen. Ja? Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Das war also der äußere Vollzug der Sünde. Hier wird dieser innere Prozess des Sündenfalls hineingetragen von Seiten der Schlange, der sich ja der Satan bemächtigt hatte. Bei uns ist es anders. Natürlich übt auch heute noch der Satan seine Macht aus in dieser Welt und beeinflusst uns, aber die Bibel sagt uns klar, dass nach dem Sündenfall der Mensch von klein auf, von Geburt an, von seiner Zeugung an, infiziert ist mit dieser Ursünde. Dass der Mensch als Sünder zur Welt kommt, das ist ein entscheidender Unterschied. Aber wir können nun vieles lernen aus diesem inneren Prozess des Sündenfalls. Wir sehen, wie Eva zunächst einmal anfängt, sich intensiv mit dem Verbotenen auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen. Es heißt hier, sie sah. Und das bedeutet nicht, dass sie nur einen flüchtigen Blick auf diesen Baum warf und seine verlockenden Früchte, sondern dass sie sich intensiv mit diesem Baum jetzt anfing zu beschäftigen. Es war also durchaus nicht so, dass Adam und Eva im Garten einen Spaziergang machten und da fiel ihr Blick natürlich auch so nebenbei auf diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, sondern sie sah sich diesen Baum ganz genau an. Sie beschäftigte sich intensiv damit. Das ist damit gemeint. Sie warf also nicht nur einen Blick auf diesen Baum, den sie nicht vermeiden konnte. Um mal ein Beispiel aus unserer Zeit zu bringen, wir sehen also draußen ein Plakat mit einer bestimmten Werbung, die nicht gut ist. Wir werfen einen flüchtigen Blick darauf, der nicht zu vermeiden ist, und wenden uns dann davon ab. Etwas anderes ist es, wenn wir uns dieses Plakat anschauen und dann uns darin vertiefen und darüber nachdenken und uns vielleicht noch damit identifizieren. Das ist ein Unterschied. Und als sie nun diesen Baum sah und ihn betrachtete, da wuchs in ihr die böse Begierde. Damit wollen wir uns jetzt noch etwas intensiver befassen. Es ist sehr hilfreich für uns, da einmal den ersten Johannesbrief aufzuschlagen. Und da haben wir im Grunde genommen die Warnung vor dem, was Eva hier zu Fall brachte. 1. Johannes Kapitel 2, ich lese einmal die Verse 15 bis 17. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Sehr hilfreich für uns, dass Johannes erklärt, was er darunter versteht, wenn er schreibt, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Denn oftmals ist dieses Wort missverstanden worden. Ein krasses Beispiel dafür, für solch ein Missverständnis dieses Wortes, ein krasses Beispiel dafür ist das sogenannte Mönchtum, das im 4. Jahrhundert aufkam, als manche sich völlig aus dem gesellschaftlichen Leben zurückzogen, nicht heirateten, keine Familie gründeten, weil sie meinten, nur in dieser Zurückgezogenheit, in dieser Abgeschiedenheit könne man Gott recht und ganz hingegeben dienen. Also ein völliges Missverständnis dieses Wortes. Habt nicht lieb die Welt. Zieht euch also von allem in dieser Welt zurück. Das ist nicht gemeint mit dem, was Johannes hier schreibt. Viel früher schon machte sich in der Kirche, in der Kirchengeschichte, ein falsches Verständnis von Welt geltend. Erich Schnepel schreibt in seinem Büchlein Der Weg der Gemeinde Jesu in den ersten 4 Jahrhunderten Folgendes dazu. Wo der Blick für die Gnade Jesu als das einzige Fundament verloren gegangen ist, verliert man auch das Leben in der freien Luft der Gnade. Jetzt gewinnen Nebenpunkte eine überragende Bedeutung, wo die Gnade des Christus nicht mehr das eine und überwältigende Große ist, aus dem alles geboren wird. Wenn diese gewaltige Gnade uns nicht mehr trägt, muss man wieder kümmerliche Stützen und Krücken zu Hilfe nehmen, auf denen man ins Reich Gottes hineinhumpeln will. Jetzt kommen Beispiele dafür, und es war so in den ersten Jahrhunderten. Die Christen zogen sich also mehr und mehr von allem zurück, oder einige von ihnen. Man meidet den Staatsdienst, die Politik, die Kultur, die Wissenschaft und Kunst und glaubt so der Welt zu entgehen. Welt wird ein äußerlicher Begriff. Man sieht nicht mehr, dass alles Natürliche zur Welt, aber auch zum Reich Gottes werden kann. Und dass dies allein an unserer inneren Haltung hängt, ob wir bei dem, was wir unternehmen, in Jesus bleiben oder von ihm getrennt werden. Natürlich gibt es Dinge in dieser Welt, die an sich sündig sind. Ist klar, dann spricht die Bibel auch klar davon. Ansonsten allerdings darf dieser Begriff Welt nicht falsch verstanden werden. Es geht letztlich um eine innere Haltung, um die rechte innere Haltung zu den Dingen in dieser Welt, von der Johannes hier spricht. Johannes teilt nun das Wesen der Welt in 3 Merkmale auf. Er spricht von der Fleischeslust, von der Augenlust und vom hoffärtigen Leben. Statt hoffärtiges Leben kann man auch sagen, Hochmut des Lebens. Und alle 3 Merkmale fallen hier unter den Begriff Lust. Auch das letzte Merkmal. Denn Johannes sagt hier in Vers 17, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Das bezieht sich also sowohl auf Fleischeslust, auf Augenlust und auf den Hochmut des Lebens. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Dieses Wort Lust ist im Sinne einer Begierde zu verstehen, nach etwas, was über das von Gott Erlaubte hinausgeht. Also, es geht hier um das Verlangen nach dem, was Gott verboten hat. Und diese Lust findet ihren Ausdruck in diesen 3 Erscheinungsformen. Einmal in der Fleischeslust, in der Augenlust und in dem hoffärtigen Leben, im Hochmut des Lebens. Als erstes erwähnt Johannes hier die Fleischeslust. Und ihr entspricht in dem Bericht in 1. Mose Kapitel 3, Vers 6, die Begierde, die in Eva aufstieg, von der sehr appetitlich aussehenden verbotenen Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Also genau das, was wir hier gelesen haben, und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Hier geht es also um Fleischeslust. Nun gibt es ja nichts, was einem Christen zu essen verboten wäre. Aber das finden wir in den sogenannten Gesetzesreligionen, unter anderem eben auch im Islam. Da sind dem Gläubigen bestimmte Speisen verboten. Das gibt es bei uns nicht. Der Herr Jesus hat es in folgendem Grundsatz klar und deutlich formuliert, was in den Menschen hineingeht, das verunreinigt ihn nicht an Speisen, aber was aus dem Herzen des Menschen herauskommt, das verunreinigt ihn. Also wir haben eine große Freiheit, wir dürfen alles essen, was uns gut tut und was uns schmeckt. Das ist überhaupt kein Problem. Essen und auch trinken. Aber es gibt eben ein übermäßiges Essen. Und das nennen wir im Volksmund Fressen oder Völlerei. Davon spricht die Bibel. Wir dürfen alles trinken, aber wir sollten uns nicht besaufen. Wir sollten uns nicht betrinken. Im Grunde genommen geht es um alles, was die Bedürfnisse unseres Körpers betrifft. Wenn hier von Fleischeslust die Rede ist, es geht um einen Missbrauch natürlicher Bedürfnisse. Das ist ganz wichtig. Wir alle haben Bedürfnisse, leibliche Bedürfnisse, die gestillt werden müssen. Aber hier geht es eben um einen Missbrauch der Stillung natürlicher Bedürfnisse. Es gilt natürlich auch, vielleicht besonders in unserer Zeit, jetzt wisst ihr schon, was kommt, für den Bereich der Sexualität. Die Sexualität ist eine gute Gabe Gottes. Das wurde übrigens im Laufe der Kirchengeschichte auch nicht immer so gesehen. Ja, da hat man das negativ dargestellt. Nein, es ist so, die Bibel lehrt das eindeutig. Sexualität ist eine wunderbare, eine gute Gabe Gottes, wenn sie innerhalb der Ehe, und zwar mit Vernunft, gebraucht wird. Kontrolliert. Nicht unbeherrscht, sondern kontrolliert, mit Vernunft gebraucht wird. Unter der Herrschaft Gottes, unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Ansonsten verklavt sie den Menschen und bringt ihm und anderen Not und Verderben. Ihr Lieben, und das ist immer wieder ein großes Problem in der Ehe. Ist es nicht so, dass da, wo man sich nicht zurücknehmen kann, wo man sich selbst zum Zentrum der Wünsche macht, da gibt es Not, da gibt es Probleme und nicht wenige. Also nicht nur außerhalb der Ehe kommen ungute Dinge vor, sondern auch in der Ehe muss man es lernen, mit der Zeit auf den anderen einzugehen. Aber das ist ein spezielles Thema. Es geht hier um den Missbrauch. Um den Missbrauch guter Gaben Gottes. Das nennt die Bibel Fleischeslust. Genau das ist die Sünde, der sich Eva schuldig gemacht hat. Kommen wir zur Augenlust. Hier geht es um die übermäßige Betonung des äußeren Erscheinungsbildes. Und es ist klar, das Auge ist hier das entscheidende Einfallstor. Das Auge, so sagt der Prediger Salomo, sieht sich niemals satt. Es weidet sich immer wieder an den schönen Dingen in dieser Welt. Nun, die Bibel hat ganz gewiss nichts gegen Schönheit einzuwenden. Ich war, Hässlichkeit bringt uns nicht in den Himmel und Schönheit bringt uns nicht in die Hölle. Von Abraham wissen wir, er hat eine schöne Frau gehabt. Sarah war eine schöne Frau. Auch Rebekka war eine schöne Frau. Also die Bibel sagt nichts gegen Schönheit. Und als Gott die beiden ersten Menschen geschaffen hatte, da waren sie schön. Da waren sie perfekt. Wunderschön anzuschauen. Also, es fehlten die Macken, an denen wir oft so zu leiden haben, wenn wir in den Spiegel gucken. Das gab's nicht vor dem Sündenfall. Die ersten beiden Menschen waren schön. Nicht nur innerlich schön, sondern auch äußerlich schön. Da ist also nichts gegen einzuwenden, wenn jemand schön ist. Wenn aber jemand zu viel Wert legt auf das Äußere, und wir merken, jetzt geht's wieder um eine Überbetonung, um einen gewissen Missbrauch, wenn jemand zu viel Wert legt auf das Äußere, auf die Schönheit seiner Kleidung, seiner Wohnungseinrichtung, seines Autos und dergleichen. Wenn er zu viel Zeit und Aufmerksamkeit und Geld darauf verwendet, dann macht er sich der Augenlust schuldig. Ich las neulich in der Zeitung, ich komme jetzt noch einmal auf die Zeitung zurück, ich las neulich in der Zeitung von einer Schauspielerin, die ist inzwischen schon 73 Jahre alt, hat noch ein sehr gutes Aussehen und hat sich ihr Lächeln, wie sie sagt, etwas kosten lassen. 50 oder 55.000 Dollar, umgerechnet 40.000 Euros, haben ihre neuen Zähne gekostet. Ja, nun zugegebenerweise sehr krasses Beispiel, und ich höre schon die Steine plumpsen hier vom Herzen bei denen, die nur 30.000 Euro investiert haben in ihr Esszimmer. Aber es ist auch klar, worum es hier geht, ja. Wenn jemand so viel Geld investiert in sein Äußeres, in sein äußeres Erscheinungsbild, dann fällt das hier unter Augenlust. Wir müssen allerdings sagen, es ist sicherlich eine schmale Gratwanderung zwischen einer einfältigen Freude und einem dankbaren Herzen, einer einfältigen Freude, die wir an allem Schönen haben dürfen als Christen, an allem Schönen, das der Herr uns schenkt. Also nicht, dass jemand heute nach Hause geht und meint, er dürfe sich an den schönen Dingen, die er zu Hause hat, nicht mehr erfreuen. Darum geht es nicht, sondern es geht um einen Missbrauch, um eine Überbetonung, um das, was Johannes hier als Augenlust bezeichnet. Ansonsten dürfen wir uns freuen über alles Schöne. Jeder muss sich hier selbst prüfen. Hier kann ich auch nicht für den anderen sprechen. Jeder muss sich selbst prüfen. Eva ließ sich hier von der Schönheit des Baumes hinreißen. Wir merken, auch hier geht es wieder um ein unkontrolliertes Handeln, um ein unkontrolliertes Wesen. Das fällt unter Augenlust. Also Fleischeslust, Augenlust, und als drittes erwähnt Johannes, und das finden wir eben auch hier auf den ersten Seiten der Bibel, als drittes erwähnt er das hoffärtige Leben oder anders formuliert den Hochmut des Lebens. Vielleicht die schlimmste von allen drei Sünden. Der König Hiskia machte sich dieser Sünde schuldig, als er die Abgesandten von Babel durch sein Schatzhaus führte und ihnen voller Stolz alles Silber und Gold und andere Kostbarkeiten zeigte. Der Hochmut des Lebens ist die Selbstverherrlichung, in der wir stolz sind auf unsere Besitztümer, stolz sind auf unsere Herkunft, auf unsere Schaffenskraft, auf den Status, den wir haben in der Gesellschaft und vielleicht auch in der Gemeinde. Man spricht vom Standesdünkel. Ja, da kann man sich dann noch so ein bisschen auf die anderen herablassen, von oben herab, sich zu ihnen beugen, aber im Grunde des Herzens ist man doch stolz darauf, dass man nicht so ist wie die anderen, dass man mehr hat und mehr ist als die anderen. Das geht übrigens Hand in Hand mit dieser Art vom Hochmut des Lebens, dass man die anderen verachtet, die eben nicht so viel haben wie man selbst. Oder zumindest, wie man meint zu haben. Ja. Manchmal betrügt man sich ja auch selbst darin. Stolz auf unser Wissen, auf unsere Ausbildung, auf die Beziehungen, die wir haben. Oder aber, das ist das Schlimmste, stolz auf unsere Frömmigkeit. Schlimmste Art von Hochmut des Lebens, dass man stolz ist auf seine Frömmigkeit. Es gibt kaum etwas, worauf der Mensch sich nicht etwas einbildet. Der Apostel Paulus hatte diesen Hochmut des Lebens im Blick auf sein religiöses Leben als Pharisäer. Es wurde ihm schließlich doch alles genommen, ja? In der Begegnung, die er hatte vor den Toren von Damaskus, wurde ihm das alles genommen. Es wurde ihm der Boden dieser selbstgerechten Art unter den Füßen weggezogen. Es fiel alles in Trümmern, sodass Paulus später sagt, ich achte das alles für Dreck. Ja. An sich sind es ja wertvolle Dinge auch, die ich hier angesprochen habe. Wissen ist ja nichts Negatives, Bildung ist nichts Negatives, auch Besitztum ist nichts Negatives. Auch wenn jemand einen bestimmten Stand hat in der Gesellschaft, angesehen ist, ist ja an sich nichts Negatives. Aber stolz darauf zu sein, hochmütig zu sein, die Nase so hoch zu tragen, dass es bald reinregnet, das ist die eigentliche Sünde. Das ist der Hochmut des Lebens. Das ist die böse Art. Dieser Dünkel, der damit verbunden ist. Und dass man sich für besser achtet als die anderen. Das ist die eigentliche Not. Hochmut des Lebens. Und beim Paulus musste das alles in den Tod hinein und auch bei dir und bei mir, ihr Lieben. Es ist noch niemand hoch erhobenen Hauptes durch die enge Pforte gegangen, hinein in das Himmelreich. Noch niemand. Bevor ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, an seine Erlösung, an seine Vergebung, an das ewige Heil, muss er von Gott gedemütigt werden. Anders geht es nicht. Natürlich das, was dem Menschen nicht schmeckt, ja. Er möchte auch lieber das hören, wonach ihm die Ohren jücken. Und Paulus sagt, es wird eine Zeit kommen, da wollen sie die gesunde biblische Lehre nicht mehr hören, sondern sie wollen das hören, wonach ihnen ihre Ohren jücken, was ihren alten Menschen, ihre sündige Natur aufwertet. Aber Gott lässt sich nicht beirren. Entweder du kommst auf den Knien zu ihm und kriechst zum Kreuz als ein verlorener Sünder, der nichts zu bringen hat, aber auch gar nichts. Mit seinem stolzen Wesen kommst du zu ihm und sagst, Herr, es tut mir leid, dass ich so eingebildet bin, so hochmütig und empfängst Gnade und Barmherzigkeit aus der Hand dessen, der gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Oder aber du gehst verloren, du bleibst in diesen Sünden stecken und du gehst verloren, ewig verloren, entweder oder. Gott muss den Menschen erst demütigen, bevor er ihm sein Heil in Christus Jesus offenbaren kann. Diese Form von Begierde, wir sprachen vom Hochmut des Lebens, findet sich bei Eva in dem Verlangen danach, klug zu werden. Es geht hier im Grunde genommen um Selbstverwirklichung, um das Streben nach dem, was den Menschen groß macht, was ihn herrlich macht in seinen eigenen Augen und natürlich auch. Und darauf ist der Mensch ja dann aus, dass er von anderen beneidet wird dementsprechend. Ja, darum geht es hier, das macht sich bei Eva bemerkbar. Es heißt, dass sie sah, dass der Baum verlockend war, weil er klug machte. Was hatte die Schlange ihnen verheißen? Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Darin werdet ihr herrlich sein wie Gott. Das ist der Hochmut des Lebens. Wir kommen zum Schluss. Von diesen Begierden, also von der Fleischeslust, von der Augenlust und dem Hochmut des Lebens, wurde Eva getrieben, von der verbotenen Frucht des Baumes zu essen. Und das war ihr Verderben. Denn so sagt Johannes hier in seinem Brief, die Welt vergeht mit ihrer Lust, ihr Lieben. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Diese Lust der Welt vergeht, sie steht unter dem Gericht Gottes. Wer aber den Willen Gottes tut, wer an Jesus glaubt, sich beugt und demütigt vor Gott, der bleibt in Ewigkeit. Lasst uns also mit diesen bösen Begierden unseres Herzens, die nicht, wie Johannes sagt, vom Vater sind, immer wieder zum Kreuz kommen. Und zu dem, der am Kreuz diese Begierden mit in seinen Tod hineingenommen hat, lasst uns als durch das Blut Jesu Erlöste in der Kraft des Heiligen Geistes nach dem trachten, was droben ist, nach dem göttlichen Trachten, was von Gott ist, was ihn verherrlicht und was anderen Menschen dienlich ist. Und lasst uns beten, Herr, habe Acht auf mich. Die Schlange müht sich mit ihren Tücken, ein Herz, das du befreit, von der Einfältigkeit bald zu verrücken. Amen.